Ich mich ja schon beschwert bei Gott, dass er mich so klein gemacht hat. Aber dann hat er mich immer wieder daran erinnert und gefragt, ob ich denn mit ihm nicht zufrieden bin. Ich sage, wie meinst du das? Ich sage, ich bin mit mir nicht zufrieden. Mit dir bin ich schon zufrieden. Ja, aber wenn ich mit dir zufrieden bin, dann muss ich doch auch so zufrieden sein mit dem, was du schaffst. Ja, und dann war ich immer mit meiner Größe wieder zufrieden. Ich habe die letzten 14 Tage Zeiten hinter mir, wo es ziemlich turbulent war. Und in solchen Zeiten versucht man immer gerne an die Wurzeln zurückzukommen und mal zu überlegen, was zählt denn wirklich. Und so dachte ich mir, stelle ich mal am Anfang dieser Predigt euch mal eine Frage. Wer erinnert sich noch genau an den Tag seiner Bekehrung? Wer kann mir sagen, wie lang das her ist? Na, ruft noch mal ein paar Zahlen rein. 19 Jahre. Eineinhalb, noch besser. 15 Jahre, ein Jahr, 24, 55 Jahre. Ja. 16. Im Grunde ist es ja egal, wie lange es her ist. Wichtig ist, dass es einmal diesen Tag in unserem Leben gegeben hat, wo wir gesagt haben, okay, ich möchte dir mein Leben anvertrauen, Gott. Und danach geht es eigentlich erst richtig los. Denn das Leben mit Gott ist ein ganz anderes Leben als das Leben ohne Gott. Auf dem Weg, den wir dann nach dieser Entscheidung gehen, passiert ja viel. Wir haben verschiedene Phasen. Wir erleben auf der einen Seite erstmal eine ganz gewisse Zeit des Schutzes und der Bewahrung, so als wie man so ein kleines Baby auch besonders schützt. Ich schicke ja so ein Baby, wie wir es da jetzt hatten, nicht gleich zur Arbeit. Erstmal getragen und beschützt. Und dann kommen Aufgaben. Und dann kommt vielleicht auch das eine oder andere an Anforderungen. Und so ist es auch mit uns, in unserem Christenleben. Da haben wir die Zeit des Schutzes, der Geborgenheit und alles wunderbar genossen. Dann kam aber die eine oder andere Aufgabe, die eine oder andere Anforderung. Und so fängt man an, mit Gott sein Leben zu leben. Ich möchte euch jetzt nochmal ein wesentliches Stück weiter zurücknehmen. Ich möchte euch 4000 Jahre zurücknehmen. Unvorstellbar für uns. Wir sind froh, wenn wir noch wissen, was vor 10 oder 20 Jahren war, aber was war vor 4000 Jahren? Gut, als wir das in der Schule durchgenommen haben, war der Geschichtslehrer krank, also weiß ich noch nicht mehr so viel. Ne? So. Da gab es einen Mann, der Abraham. Und der Abraham hatte von Gott eines Tages gehört, so, pack deine 7 Sachen und dann geht's los. Geh doch einfach mal raus aus deiner Heimat, aus deinem Vaterland. Ich will dir zeigen, wo du hingehen sollst. Wow. Aufhören mit Geborgenheit, Auftrag. Manche Aufträge, die Gott uns gibt, sind ja sehr angenehm. Das tun wir gerne, weil wir uns dann vielleicht selbst auf die Schultern klopfen können, weil wir etwas bewegen können. Manche Aufträge, die Gott uns gibt, machen uns aber auch durchaus Angst. Und ich weiß nicht, was in dem Abraham überwiegt hat. Auf jeden Fall hat er seine 7 Sachen gepackt und ist los. Und das Einzige, was er wusste, war, es ist ein Land der Verheißung, das ihm gehören soll, und da soll er hingehen. Na, ich will eine lange Geschichte kurz machen. Abraham über die Zwischenstation seiner Verwandtschaft kam dann wirklich auch in das Land der Verheißung, und dort ging das ganz normale Leben los. Und das ist so schön. Ich finde diesen Vergleich so schön mit uns Christen. Wir haben die ersten Schritte getan im Glauben, die ersten Glaubenserlebnisse gemacht. Wir haben das getan, was Gott auch von uns wollte. Und dann beginnt das ganz normale Leben. Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob. Ja? Und dann passierte die Freude und Leid und alles kam zusammen. Der Streit um den Brunnen und das Trennen von Lot und Verwandtschaft und das Leben. Ja? Könnt ihr das so nachvollziehen? So richtig das La Dolce Vita, das blühende Leben. Und dann denke ich mir sehr oft, wie mag das abends so im Zelt gewesen sein? Ach Opa, erzähl doch nochmal. Wer hat einen Opa gehabt, der ihm Geschichten erzählt hat? Das war schön, ne? Irgendwie. Na Opa, erzähl doch nochmal. Und dann fängt Opa Abraham an zu erzählen. Du, dass wir hier sind, das hat folgenden Grund. Gott hat mal gesagt. Und das ist das Land der Verheißung, das er für uns hat. Ja, aber auch die Enkel werden größer und auch die Enkel haben ihr eigenes Leben und auch die Enkel machen ihre Erfahrungen mit Gott und mit dem Leben. Und der Jakob, er hat auch sein Leben gehabt. Viele Kinder gezeugt. Durch viele Schwierigkeiten durchgegangen mit seinem Bruder, Erstgeburtsrecht, die Flucht und alles, dann die Frauen, auf die er so lange gewartet hat, 7 Jahre und dann nochmal, wow, er wartet heute noch 7 Jahre, ja, auf seine Frau. So, und dann kam ein Punkt in seinem Leben, alles war eigentlich okay, bis auf die Tatsache, dass er einen seiner Söhne, seinen Lieblingssohn, verloren hat. Aber so ist das Leben, manchmal verlieren wir Dinge. Und dann kam Hungersnot. Und damit beginnt eigentlich diese Geschichte, die auch der Predigtext ist. Das Ganze ist jetzt eigentlich nur Einleitung gewesen. Keine Angst, ich predige nicht über eine Stunde. Abraham schickt seine Söhne dorthin, wo es noch was zu essen gibt, vom verheißenen Land weg nach Ägypten. Und Ägypten steht in der Bibel einfach auch immer als Synonym für die Welt. Unterversorgt, zu Hause, nicht mehr glücklich mit dem. Wir gucken uns um, wo können wir irgendwo Nahrung kriegen. Unsere Seele braucht Nahrung. Ohne Nahrung, wir müssen unsere Seele genauso füttern wie unseren Körper. Und manchmal, ja, manchmal gucken wir über den Zaun, ob es dort bessere Nahrung gibt. Und der Jakob hat dann Nahrung in Ägypten gefunden und die Versöhnung, das Wiederfinden mit seinem Sohn und menschlich absolut nachvollziehbar. Auch er hat seine Sachen gepackt und ist mit der ganzen Familie nach Ägypten gezogen. Und dann passierte etwas, von dem ich nicht richtig weiß. Ich habe versucht, die letzten Tage die Bibel da zu studieren, aber ich bin nicht draufgekommen, ob diese Zeit in Ägypten eigentlich eine Zeit im oder außerhalb des Willen Gottes war. Auf jeden Fall war es 400 Jahre. 400 Jahre außerhalb des verheißenen Landes.
Die ganze Predigt ist zustande gekommen, weil ich mich in den letzten 14 Tagen wirklich gefragt habe, befinde ich mich außerhalb des verheißenen Landes, das Gott mir zugesprochen hat. Denn ich bin überzeugt, dass jeder von uns ein Stück verheißenes Land von Gott zugesprochen bekommen hat. Das ist dein ganz persönliches verheißenes Land. Und die Frage ist, befinden wir uns im Moment in dem verheißenen Land oder befinden wir uns im Moment außerhalb des verheißenen Landes? Und wenn wir uns außerhalb befinden, warum und wie lange? Noch 400 Jahre bestimmt nicht. Aber die Zeit spielt keine Rolle. Es ist wie mit Sünde. Kleine Trennung, große Trennung von Gott, es spielt egal. Sünde bleibt Sünde. Und außerhalb des Willens Gottes zu sein, oder innerhalb des Willen Gottes zu sein, da spielt es eine untergeordnete Rolle, wie lang das schon ist. Und dann, nach 400 Jahren, erweckt Gott den Mose. Und der Mose hat seine eigene Geschichte. Und irgendwann hat Gott ihn weich geklopft, nach 40 Jahren Wüste. Und er war bereit, zurückzugehen, dahin, wo er eigentlich nicht wieder zurück wollte, weil da erwartete ihn eigentlich mindestens der Knast oder vielleicht der Tod. Aber er ist zurückgegangen und dann die 10 Plagen und dann vor der 10. Plage beginnt jetzt unser Predigtext. Steht in 2. Mose 12 und da lese ich mal die Verse 3 bis 6. Redet zu der ganzen Gemeinde Israel und sprecht, am 10. diesen Monats, da nehme sich ein jeder ein Lamm für ein Vaterhaus, ein Lamm für ein Haus. Ein Lamm ohne Fehl sollt ihr haben, ein männliches, einjähriges, von den Schafen oder von den Ziegen sollt ihr es nehmen, und ihr sollt es in Verwahrung haben bis auf den 14. Tag diesen Monats. Und die ganze Versammlung der Gemeinde Israel soll es schlachten, zwischen den 2 Arbeiten. Weshalb sind wir erlöst? Weil Jesus Christus am Kreuz sein Blut für uns vergossen hat. Und weil du und ich gesagt haben, dieses Sühneopfer, dieses Schuldopfer akzeptiere ich. Deswegen sind wir erlöst. Jeder von uns hat immer wieder versucht, durch gute Werke selbst etwas dazu beizutragen. Das steckt doch so in uns drinnen. Aber das Einzige, was uns wirklich mit Gott versöhnt hat, war das Kreuz, war das Blut Jesu. Und jetzt lesen wir hier von diesen 10 Plagen. Und die 10. Plage stand davor und Mose gibt den Auftrag, aufgrund des Befehls von Gott, streicht eure Pfosten mit dem Blut eines Lammes an. Hochinteressant fand ich die Parallele dazu zu Jesus Christus. Dieses Lamm sollte ins Haus geholt werden, 5 Tage bevor es geschlachtet wurde. Und 5 Tage bevor Jesus Christus gekreuzigt wurde, zog er in Jerusalem ein. Das ist eine ganz interessante Parallele. Dann sollte die Hausgemeinschaft dieses Lamm untersuchen, ob da auch kein Fehler dran war. Ob das gesund, ob das alles perfekt ist. Und was passierte in den 5 Tagen, in denen Jesus in Jerusalem war? Der Klerus hat ihn auf Herz und Nieren geprüft. Und sie haben keinen Fehler an ihm gefunden. Alleine diese Parallele, und das ja noch zu einer Zeit, genau zu der Zeit, wo auch das Passahlamm geholt und geschlachtet wurde, dass ihnen da die Augen nicht aufgegangen sind, es ist doch verwunderlich. Ja, und dann das Schlachten des Lammes,
so, und das Kreuzigen von Jesus. Diese Parallele, dieses Hindeuten auf Jesus.
Und was passierte dann, als das Blut dieses Lammes an die Türpfosten gestrichen wurde?
Wissen wir doch alle. Dann kam der Engel des Todes durch diese ganze Gegend, und überall, wo das Blut war, ging er vorbei.
Und überall, wo kein Blut an den Türpfosten war, da wurde die komplette Erstgeburt getötet.
Tiere, Menschen, weg. Ich finde das so schön. Dieses Volk, das da zusammen war in Ägypten, die Bibel sagt uns ja, dass eine gute Million ausgezogen sind. Es war ja kein kleines Volk, es war ja ein Riesenvolk innerhalb dieser 400 Jahre geworden. Kannst du dir vorstellen, dass von dieser Million Leute alle gut waren?
Ich nicht.
Da gab es Gute und da gab es Schlechte. Ich habe im Moment gerade sehr viel mit Migranten zu tun, und wir kommen oft ins Gespräch, und Fazit ist sehr oft: Warum wird so pauschal ein Ausländer oft verurteilt? Ach, der Kanake oder der, was weiß ich. Ich will keine Bemerkungen machen. Und man ist so pauschal. Aber wir kommen immer wieder, wenn wir reden, zu dem Schluss: in jeder Nation, in jedem Land gibt es gute Leute und gibt es Leute, die böse sind. Und ich denke, ganz sicher war in diesem Volk der Israeliten, das da in Ägypten war, genug Leute, die gut waren und genug Leute, die schlecht waren. Aber die Guten und die Schlechten mussten das Blut an die Tür streichen. Denn egal, ob einer gut war oder egal, ob einer schlecht war, das reichte nicht. Und jetzt will ich zurück zu den Wurzeln unserer Erlösung. Wir haben ja mal akzeptiert, dass unsere Werke nicht reichen. Aber was hat sich entwickelt in vielleicht 55 Jahren? Sind wir immer da dran geblieben? Schön wär's. Oder haben wir immer wieder auch probiert, zu sagen, in eigener Kraft, ich gehe nach vorne? Ich glaube, dass wir sehr, sehr oft vergessen haben, wie viel Kraft in dem Blut Jesu liegt. In Hebräer 10, im 19. Vers lesen wir: Jetzt haben wir einen freien und ungehinderten Zugang zum Heiligtum, liebe Brüder. Jesus hat ihn durch sein Blut für uns geöffnet. Und drei Verse weiter, Hebräer 10, Vers 22. Deswegen wollen wir mit aufrichtigen Herzen und voller Vertrauen und Zuversicht in die Gegenwart Gottes treten. Denn unser Innerstes wurde ja mit dem Blut von Jesus Christus besprengt. Und so ist unser Gewissen von Schuld gereinigt. Wir dürfen zu Gott kommen, weil wir mit dem Blut Jesu besprengt wurden. Kennst du das? Dass du unterwegs bist im Reich Gottes und Dinge tust, ob du die Gemeinde putzt oder ob du im Lobpreis stehst oder ob du Seelsorge machst oder ob du einen Hauskreis leitest oder in der Jugend aktiv bist oder ich weiß nicht, wo ihr alle unterwegs seid. Dass es Punkte gibt, dass man sagt, ich mag nicht mehr. Keiner sieht, was ich tue, alle hacken auf mir rum.
Warum tue ich das eigentlich?
Habe ich doch nicht nötig. Ach, ich lasse es.
Kennt ihr solche Phasen im Leben irgendwo? Zu sagen, ich mag nicht mehr. Ja? Warum haben wir aber einen Dienst für Gott angefangen? Doch aus Liebe zu unserem Erlöser. Er hat uns erlöst und wir wollten diese Erlösung an andere weitergeben. Und das passiert am besten durch praktische Liebe. Ich kann die Liebe Gottes weitergeben, wenn ich die Klos putze. Und jeder sagt, der aufs Klo geht, boah, so sauber? Ja, wie? Ja, da hat einer mit Liebe die Klos geputzt, mit der Liebe Jesus. Ich weiß nicht, kann sein, dass ich euch das mal erzählt habe hier. Ich habe das, glaube ich, in 2, 3 Predigten mal erzählt. In Griechenland war bei Jugend mit einer Mission Leitermangel. Und die haben dann nach Hawaii zur Zentrale, zur Universität von Jugend mit einer Mission geschrieben, wir brauchen einen neuen nationalen Leiter, wir sind ohne Leiter. Und es kam keine Antwort. Und das ging über ein Jahr so. Und die haben sich einfach nicht gerührt. Und die Griechen, die Ortsgruppe von Jugend mit einer Mission in Griechenland, die hatte wirklich ein Problem. Keiner hatte so den Hut auf, keiner konnte sagen, wo geht's lang. Und manchmal ist es wirklich schwer, so ohne Leiter. Eines Tages kam jemand und fragte, ob er mithelfen kann. Und ja klar, Hilfe, ne? Wer will Hilfe weg? Wenn einer sagt, kann ich helfen? Gerne, immer, so sind wir doch immer mit offenen Armen dabei. Ja, wo kann ich denn helfen? Ja, das trauten sie sich gar nicht sagen, es war eine ganz unangenehme Arbeit. Die hatten noch so richtige Plumpsklos, kennt ihr die so? Und Plumpsklos ist eigentlich, ich finde es als Pfadfinder ja, benutzt man sowas öfter, wenn es tief genug ist, gar nicht so schlimm. Ja, ich finde es dann durchaus hygienisch, wenn man es mit Kalk abstreut. Aber wenn es dann mal wächst und wächst, wenn du schon einen Stock brauchst, um es runterzudrücken, ne, dann könnte es mal, oder wird es mal nicht so angenehm. Und da, die hatten so eine Situation. Es war also Oberkante, ne? Und dann haben sie gesagt, ja, wir brauchen einen, der die Latrinen da sauber macht. Ausschöpfen und irgendwo wegbringen und so. Wo sind die Eimer? Und wo steht's? Und dann hat er über mehrere Wochen also diese Kloster sauber gemacht. Und irgendwann haben die Brüder dort wieder nach den Staaten geschrieben, was ist denn jetzt mit unserem Leiter? Und dann kam Antwort und dann hieß es, wieso? Wir haben euch doch vor Wochen schon einen gesandt. Der Chef putzt bei uns die Klos. Ja. Ob der als Chef akzeptiert wurde? Aber hallo. Das war nicht einer, der oben aufgesetzt ist. Das war einer, der von unten durch dienen kann. Und das ist das, was Gott von uns möchte, dass wir von unten durch dienen kommen. Und er sagt, pass mal auf, wenn du dich groß machst, dann wird so viel Widerstand gegen dich geben, dass du irgendwo ganz klein enden wirst. Aber wenn du dich klein machst, wenn du auf die Knie gehst, wenn du dienst, dann werde ich, und das sagt der allmächtige Gott, dann werde ich dafür sorgen, dass du groß gemacht wirst, damit du und ich verherrlicht werden. Fantastisch. Ja? So, also, Klos putzen gehört dazu. Ja? So, das Dienen, das da ist, wird aber manchmal zur Last, wenn keine Anerkennung kommt. Oder wie oft denken wir, ja gut, okay, das mache ich jetzt und dann geht es den nächsten Schritt weiter. Wir sind doch als Menschen so angelegt, immer die Leiter hochzusteigen, ne? So, okay, ich fange unten an, aber dann möchte ich mehr Verantwortung, mehr Erfolg, mehr Geld oder sonst irgendetwas haben. Und wir schaffen das. Wir Männer ja sowieso. Ärmel hochbringen, ne? So, Baumarktmentalität. Wo brennt's? Wo ist der nächste Baumarkt? Material kaufen, was schaffen. Schaffe, Häusle baue. Ja? Es gibt ja auch einige Werbung, die da hingeht. Ja? Im Reich Gottes ist es aber ganz, ganz anders. Das Reich Gottes ist 100% anders als das Reich dieser Welt. Wusstest du das? Es ist nicht 40% anders, es ist 100% anders. Im Reich Gottes wächst du durch Dienen. Im Reich dieser Welt wächst du durch Ellenbogen oder durch Einfluss. Ja? Im Reich Gottes wächst du, indem du, wenn Gott dich mitten unter die Wölfe sendet, ein Schaf bleibst. Wenn man mich beißt, dann wehre ich mich doch. Wenn man mir entkommen will, schütze ich mich doch. Und manchmal ist Angriff die beste Verteidigung. Manchmal, gestern beim Champions League-Spiel nicht. Kann passieren. War tief geknickt, ich bin Bayern-Fan. Aber so kann es passieren. Ne? Gibt Schlimmeres. Das Reich Gottes achtet ganz stark darauf, dass wir von uns wegsehen und hinsehen auf Jesus Christus, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist. So, und das passiert, indem wir immer wieder auf das Kreuz schauen, immer wieder das Blut Jesu Christi rühmen. Ich kann mich nicht schützen. Natürlich kann ich mich schützen. Ich kann als Mensch alles tun, um mich zu schützen. Ich kann trainieren. Ich kann mir Kraft aneignen. Ich kann mir Bildung aneignen. Ich kann was für mein Aussehen tun. Jeder schützt sich doch irgendwo anders. Ja? Jeder auf seine Art und Weise möchte er seinen Teil dazu beitragen, auch wertvoll zu sein. Ich bin der Starke, ich bin der Schöne, ich bin der Kluge. Aber all das vergeht ohne das Kreuz, ohne das Blut. Denn wir haben einen Gegenspieler, der uns oft in Ruhe lässt, weil wir selbst viel zu beschäftigt mit uns selbst sind. Das ist der Teufel. Aber in dem Moment, wo wir anfangen, wieder konkrete Schritte im Reich Gottes zu tun, mit Gott wieder etwas bewegen, kannst gar nicht so schnell gucken, wie er auf dem Plan ist. Dann ist er da. Und dann kommt er und sagt, du, gestern noch gesündigt und heute willst du der Fromme sein? Gestern noch schlecht über den anderen gesprochen und jetzt willst du missionieren gehen? Was, du willst Hauskreis leiten? Na, guck doch mal, da steckt doch noch jede Menge Schmutz in dir. So, und jetzt sagt Gott, komm mal her, putz mal deine Brille, zieh die mal auf und schau mal, was in meinem Wort steht. Römer 5, Vers 9. Jetzt, da wir durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir dadurch gerettet vom Zorn Gottes. Herr Teufel, was erzählst denn du mir für Lügen eigentlich? In mir ist doch gar nichts Schlechtes mehr. Ich habe mir vorher die Freiheit genommen, wenn wir auch angesprochen waren, warum ich dir einmal wieder so. Früher war ich gleich mal der Herr, es ist ein bestimmtes Ding und so. Vielleicht haben wir das auch wieder auf dem Computer und so. Nee, nee, sag ich. Hat einen anderen Hintergrund.
Ich schätze, dass ihr da ungefähr 400 bis 500 Lieder in eurer Kiste habt. Ich habe bis E gezählt, da waren es 110. Aber wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Von den ersten 110 Liedern haben nur 2 vom Blut Jesu gehandelt. Und das ist eine Tendenz, die ich beobachte. Wir blenden die Erlösung, wir blenden das Kreuz, wir blenden das Blut Jesu immer mehr aus unserem Leben. Und warum? Wenn da doch das volle Heil und die ganze Kraft drinnen ist. In Offenbarung 12, Vers 11 lesen wir, dass der Teufel uns Tag und Nacht anklagt. Für mich heißt das 24 Stunden lang. Selbst wenn wir schlafen, ist dieser Schlawiner vor dem Thron Gottes und sagt, hast du eigentlich schon? In Hiob lesen wir ganz interessant auch mal so eine Antwort von Gottes. Da dreht Gott den Spieß um und sagt, hast du schon, mein Knecht Hiob, gesehen, wie der treu und alles ist? Wie ist das denn in einem Gerichtssaal? Da haben wir den Staatsanwalt und der klagt an, in der Regel. So, und dann haben wir den Richter. Und was haben wir noch? Den Verteidiger und den Angeklagten. Na, der Angeklagte sind wir. Und der Teufel sagt, hast du schon gesehen? So, und dann kommt der Verteidiger und was sagt der? Da gibt's keine Schuld. Siehst du das Blut, Teufel? Siehst du das, was ich vergossen habe? Und da ist nichts mehr. Und genau diesen Gedanken, dass da nichts mehr ist, was uns verdammt, den müssen wir wieder mehr zulassen in unserem Leben. Und wenn der wieder mehr Substanz gewinnt in uns, bekommen wir auch mehr Kraft, um als Christ wieder zu leben. Und mehr Kraft heißt, ich kann mehr Land einnehmen. Ich kann wieder im Glauben vorwärts gehen. Ich habe wieder Siege im Glauben. Aber das ist die Substanz und keine andere. Johannesbrief sagt uns ganz klar, dass keiner von uns, selbst wenn er erlöst ist, Johannes schreibt diesen Brief an die Gemeinden, nicht wieder fällt. Aber er sagt uns auch, der Gerechte steht auf. Und wenn er siebenmal fällt, steht er siebenmal auf. Warum steht er siebenmal auf? Weil er weiß, warum er aufstehen kann. Weil er weiß, die Nackenschläge sind nicht für ihn. In Hebräer im 9. Kapitel lesen wir, dass nicht das Blut von Böcken oder Kälbern, sondern das Blut von Jesus dafür sorgt, dass wir alle Zeit in das Heiligtum eingehen können und dass wir eine ewige Erlösung gefunden haben. 12. Vers. Eine ewige Erlösung heißt, vor einem Jahr, vor 16 Jahren, vor 40 Jahren, vor 55 Jahren gab es den Zeitpunkt deiner Erlösung. Und die gilt bis übermorgen. Oder? Für immer.
nochmal alle Amen dazu.
Amen.
Die gilt für immer. Halleluja. In Offenbarung im 12. Kapitel lesen wir, ich hörte eine laute Stimme in dem Himmel sagen, nun ist das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Gewalt seines Christus gekommen. Denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Und sie haben ihn überwunden durch das Blut des Lammes und um das Wort ihres Zeugnisses willen. Was ist das Wort des Zeugnisses? Dass ich das Blut Jesu in meinem Leben bekenne und sage, und du bist doch Sieger in mir. Ich gucke nicht auf mich, Schlawiner, ich gucke auf dich, den Sieger. Und ich kann euch eins sagen, Satan hasst nicht so viel wie das Blut Jesu Christi. Da kannst du einen Raum voller Dämonen leer fegen, wenn du das Blut Jesu Christi angehst. Das schafft keiner sonst. Und noch etwas, und das finde ich so schön, wieder in Hebräer. Das Blut des Christus, der durch den ewigen Geist sich selbst ohne Flecken Gott geopfert hat, reinigt euer Gewissen von toten Werken, um dem lebendigen Gott zu dienen. Hat also so viel Kraft, das Blut. Es reinigt uns von toten Werken. Was sind tote Werke? Werke, die ich ohne die Liebe Gottes tue. Was steht in 1. Korinther 13? Absolut. So, und warum tue ich etwas im Reich Gottes? Weil ich ihn liebe und weil er mich geliebt hat. Tote Werke berücksichtigen das nicht. Tote Werke tun etwas, weil du auf den Thron klettern willst, weil du eine Stufe nach oben klettern willst. Weil es schön ist, beobachtet zu werden, weil es schön ist, von anderen akzeptiert zu werden. Jesus war der Allerverachtetste. Aber er war trotzdem der Mächtigste, der jemals auf dieser Erde war. Und jetzt sagt er zu dir,
du, das, weil ich dich erlöst habe, dieselben Werke tun, die ich getan habe, und du darfst sogar noch größere.
Wenn wir es jetzt alleine tun würden, wird es Angst machen. Aber Gott führt uns ja Schritte, Wege hinein. Und er fängt an mit dem, was wir verkraften. Gott ist ja nicht einer, der sagt, jetzt komm mal in die Muckibude und ich pack mal 250 Kilo drauf und dann geht's los. Würde doch keiner schaffen, der das erste Mal jetzt mal Handeltraining macht. Wie fängt man mit Handeltraining an? 10 Kilo!
10 Kilo, was ist denn das? Ja, vielleicht 30 Kilo, wenn ich schon ein bisschen was mitbringe.
Und wo höre ich auf?
Ich muss jetzt mal wieder anfangen, aber es war einige Jahre her. Da war ich am 3. Oktober, es erinnere mich wie heute, bei einem Vortrag von ungefähr 10 namhaften Leuten aus Wirtschaft und Politik in der Köln-Arena. Und einer der Vortragenden war Dr. Strunz. Dr. Strunz gilt so als in Anführungsstrichen der Gesundheitspapst so schlechthin, hat einige Bücher geschrieben, vielleicht kennen einige seine Bücher. Und der Mann war zu dem damaligen Zeitpunkt 48, 49 Jahre alt, ja, und hat nachmittags um 0:30 seinen Vortrag gehabt und vormittags
war er den Köln-Marathon gelaufen in 3,5 Stunden. Ja, als 48, 49er in 3,5 Stunden Marathon laufen, ich finde Hut ab. Ja, das ist schon was. Und dann hat er auch noch erzählt, und dabei ist er rumgehampelt da auf der Bühne, oh, dass er das erst seit 3 Jahren macht. Und dann hat er uns so ein bisschen geschrieben, wie er angefangen hat. So, ich bin nach Hause gefahren, war irgendwann Mitternacht zu Hause, bin am nächsten Morgen, am 4. Oktober, morgens um 5:30 aufgestanden, hab mich warm gemacht, hab irgendwo noch so alle Schlappen, die sich Turnschuhe nannten, rausgeholt und dann bin ich los. Diesen Hampelmann und dieses Energiebündel vor Augen. Dann bin ich zum Sportplatz und nach den ersten 400 Metern war ich am Keuchen und ich war fix und fertig. Nach 4 Wochen bin ich jeden Tag 4 Kilometer gelaufen und war nicht mehr aus der Puste. Und das ist ja das, was Gott mit uns macht. Fang an. Fang an im Glauben, fang an im Vertrauen auf die Erlösung und auf mein Blut, wieder Wege zu gehen. Nicht in deiner Kraft, nimm meine Kraft, die ich für dich gegeben habe. Nimm mein vergossenes Blut. So, wie fängt's an? Vielleicht, indem du einfach mal beim Bäcker erzählst von Jesus. Oder indem du die Klos putzt. Aber vielleicht bist du nach 4 Wochen schon viel weiter. Vielleicht putzt du aber nach 4 Wochen immer noch die Klos, weil dein Stolz dazu kommt und er braucht etwas länger, bis er klein wird. Gott hat mit jedem seinen individuellen Weg. Ich möchte euch aufrufen, heute neu mit Gott anzufangen. Die Bibel sagt uns an einer Stelle, wenn du pflügst, guck dich nicht um. Was passiert, wenn ich mich umgucke beim Pflügen? Ich kriege nichts gerade hin. Nur Unsinn, dass ich fabriziere. So, und jetzt fange ich heute neu an zu pflügen. Und sofort wird der Teufel kommen und sagen, geht noch. Na? Was war gestern? Na? Was war in der letzten Nacht? Hast doch abgewirtschaftet. Und jetzt wirst du wirst, warum guckst du nach hinten? Warum sagst du nicht, oh, den Namen Jesus, flüge ich jetzt dieses Feld neu um? Das Feld, das du mir gegeben hast, zum Flügen. Und ich rühre das Blut Jesu, das mich reinmacht von aller Schuld und aller Sünde. Und jetzt pflügen wir ein neues. Jetzt pflügen wir ein neues.
In 1. Johannes steht: Wir wissen, dass wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles kennt. Geliebte, wenn unser Herz uns nicht verurteilt, so haben wir freien Zugang zu Gott.
Ich habe darüber nachgedacht, warum die letzten 14 Tage so chaotisch waren. Mir ist es gar nicht aufgefallen, aber ich habe seit vielen Monaten eine neue Lust, ich möchte es wirklich so ausdrücken, eine neue Lust gekriegt, an der Bibel zu lesen. Ich habe immer Bibel gelesen. Das war's nicht. Aber ich stehe wirklich morgens im Moment eine halbe Stunde früher auf und manchmal sagt meine Frau zu mir, hast die Zeit schon wieder übersehen? Und ich vertiefe mich da und ich komme nicht mehr los von dem Buch. Und manchmal lese ich morgens eine Stunde. Und duschen, 3 Minuten, schafft man. Mit Haare waschen, habe ich schon ausprobiert, weil ich mich verlesen habe. Aber da irgendwo sagt der Chef, hier, rechtzeitig kommen. Ne? Ja, man, geht alles. So, aber was passiert, wenn du dich mit dem Wort Gottes beschäftigst? Da bricht wieder was auf in dir.
Und dann kommt Widerstand, das ist doch ganz klar. So, aber schaue ich jetzt auf den Widerstand oder schaue ich auf das Kreuz? Der Widerstand, ich verspreche es dir, wird kommen. Aber die Kraft Gottes wird genauso in deinem Leben bleiben. Ich möchte einfach eine Zusammenfassung machen, indem ich ein paar Schlagworte euch noch reingebe von dem, was ich jetzt so ein bisschen gesagt habe. Das Blut Jesus ist kostenlos, endgültig und für alles genügend. Es reinigt uns von der Sünde und vom schlechten Gewissen. Es reinigt uns von toten Werken, sodass wir Früchte für Gott werden. Es ist eine Kraftquelle für Leib, Seele und Geist. Das Blut Jesus ist das Geheimnis des Friedens in uns und in der Welt. Laut Johannes 6, Vers 53 und Johannes 7, Vers 37 stillt es jeden Lebenshunger. Es schützt uns vor dem krankmachenden Schmutz der Sünde. Es gibt Wärme und Geborgenheit Gottes. Und es bringt uns in Blutsverwandtschaft mit der Gemeinde des Herrn. Durch sein Fleisch und sein Blut haben wir das ewige Leben. Und es ist ewige himmlische Kraftnahrung, die über allem Irdischen steht. Laut Lukas 10, laut Römer 16, laut Epheser 6 garantiert es uns den Sieg über Satan. Andererseits bedeutet dies auch, selbst aufzuhören, gegen Satan zu kämpfen und das Opfer Jesus zu 100% anzunehmen. Diese Abwehr ist die wirksamste. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Lass uns wieder anfangen, das Blut Jesus zu rühmen.
Wir singen immer, es ist Kraft in dem Blut, es ist Sieg in dem Blut. Und im Hauskreis singen wir das ganze Lied, wenn es so frei ist, dann kommt man mit dem Dünn am Wenn du spielen würdest, könnten wir singen.
Dann lass es uns singen. Dann lass es uns singen. Wir nehmen diesen letzten Vers auf, Vater im Himmel, dass du regierst. Und weil du lebst, dürfen wir leben. Und weil du regierst, dürfen wir mit dir regieren. Und so stelle ich diese Gemeinde, jeden Einzelnen, jedes Familienmitglied jetzt unter den Schutz deines teuren Blutes. Vater im Himmel, leite uns. Jesus, rüste uns zu. Heiliger Geist, bewahre uns. In der Nachfolge zu dir. Amen.